Ich möchte jetzt zur Ästhetik im engeren Sinne kommen, so wie sie sich uns in der Jetztzeit, im Ausgang des 20., zu Beginn des 21. Jahrhunderts darstellt. Ich möchte zur Frage kommen, ob die Ästhetik überhaupt noch in der Lage ist, mit dieser schwierigen, komplexen Medienproblematik im Sinne einer Medienästhetik zurechtzukommen. Stanley Cavell hat 1984 einen Text über das Faktum des Fernsehens geschrieben. In diesem Text macht er eine grundlegende Unterscheidung zwischen zwei Typen von Werken, von Produktionen. Er unterscheidet den Film vom Fernsehen und zwar folgenderweise. Der Film, so sagt er, hat zur materiellen Basis eine Abfolge automatischer Weltprojektionen. Also ein Film ist eine Abfolge automatischer Weltprojektionen. Die Wahrnehmung, die diesem Eisteton, diesem technischen Eisteton des Films korrespondiert, ist das Sehen. Demgegenüber gibt es das Fernsehen, das zur materiellen Basis einen Strom gleichzeitiger Ereignisprojektion produziert. Die Wahrnehmung, die diesem Eisteton, diesem technischen Eisteton entspricht, ist nicht das Sehen, sondern das Überwachen. Englisch das Monitoring. Der ästhetische Zugang zum TV, zum Fernsehen ist also ein grundsätzlich anderer als der zum Film und damit aber auch insgesamt zu allen anderen Künsten bisher in der Geschichte. Während Stanley Cavell noch diesen Unterschied befragt und überlegt, ob es aus dieser Unterscheidung heraus nicht auch zwei verschiedene Prinzipien ästhetischer Komposition braucht, geht Samuel Weber in seinem Buch von 1996 einen Schritt weiter und konstatiert schlicht und einfach wieder einmal mehr das Ende der Kunst, das Ende des Kunstwerks. Er knüpft an Stanley Cavell an. Wir sehen das Werk nicht, sondern wir sehen dem Bild zu, in Anknüpfung an das Überwachen, an das Monitoring. We are watching TV. Das bedeutet, dass die Gegenwart gespalten ist. Es gibt scheinbarerweise nur mehr ein Abbild, aber tatsächlicherweise ist das Bild nicht wirklich ein Abbild von etwas, weil das Bild, das in der Produktion im Fernsehen entsteht, sozusagen das vollständig gleiche Bild ist wie das, was wir am Bildschirm sehen. Diese gespaltene Gegenwart ist für Weber der Anlass, einen Bruch zu denken, und zwar einen Bruch der traditionellen Unterscheidung von Kunst und ihrer Funktion der Abbildung der Realität, gleichzeitig aber auch die Unterscheidung von Form und Werk, die für aufgelöst erklärt wird. Nun, wenn die Medien jenseits von Gattung und Werk anzusiedeln sind, wie das schon Stanley Cavell tut, dann ist die Frage, worin besteht dann eigentlich die, wie Weber sich ausdrückt, mediatische Artikulation? Sie besteht darin, dass es eine Reihe von Elementen gibt, die nicht mehr in einem, wie er mit Heidegger sagt, in einem Gestell angeordnet werden können und von einer ästhetischen Theorie begriffen werden können. Elemente wie Programm, Sendung, Rezeption, Speicherung, all diese Elemente werden zu einem Prozess, aus dem das Werk als ein relationaler Prozess geworden ist, und das bedeutet, dass das Setting des Fernsehens Raum und Zeit des individuellen Werks vollkommen aushöhlt und ersetzt. Also es kann, so müsste man kurz einschieben, nach Weber keine Ästhetik mehr mit der Wahrnehmung, und sei sie noch so ästhetisch gestaltet, womit sich Fernsehen und Radio und Internet sehr beschäftigen. Kein Werk kann hier entstehen. Es kann daher die ästhetische Theorie, was auch passiert ist, nur defensiv reagieren. Das heißt, sie supponiert dem Fernsehen die traditionellen Kategorien. Man müsse doch nur etwa eine Sendeschiene wie Kunststücke einführen, um doch die traditionellen ästhetischen Kategorien und Werte einbringen zu können. Dann würde vielleicht auch aus dem Fernsehen ein ästhetisches Medium werden. Dem schiebt Weber den Riegel vor und sagt mit Heidegger, dass und zwar Heidegger im Sinne einer kritischen Heidegger-Lektüre, dass statt dem Gestell, das er am Werk sieht innerhalb der ästhetischen Theorie, nun es darauf ankommt, mit dem Displacement, mit der Verrückung, mit der Entstellung präzise umzugehen, und zwar jenem Displacement, das heute die Begegnung mit der Kunst markiert. Also Weber geht noch einen Schritt weiter. Er meint dieses Phänomen nicht nur in Bezug auf die Medien, Fernsehen, Radio etc., sondern er meint, dass das sich auch auf die traditionellen Künste überträgt. Die Begegnung mit der Kunst ist also nicht mehr ästhetisch, kunstkritisch festgelegt. Wie aber ist sie dann festgelegt? Hier kommt ein zweiter Bezugspunkt herein für Weber, und das ist Walter Benjamin. In Anknüpfung an den Aura-Begriff meint nämlich Weber, dass wieder einmal mehr festgestellt werden kann, die Kunst oder das Ästhetische, das wir traditionellerweise mit dem Kunstwerk verbinden, ausgehöhlt wird, aufgelöst wird, zu einem Ende kommt. Und das geschieht so, dass es nicht mehr eine Aura gibt, die als das Dramatischste, als das Flüchtige, wie ein Komet verglühende, in Erscheinung tritt, sondern dass es nötig ist, etwas wie das Mediaurische zu formulieren. Also das, was dann auch dem Buch den Titel gegeben hat, Mass Media Ras, also die Massenmedien-Aura oder Auren, was ist darunter zu verstehen? Das Massenmedium ist charakterisiert, dass, wie Weber behauptet, die Aura im Medium selbst angelegt ist. Denn das Medium selbst ist im intermediären Bereich angesiedelt, im Unterschied zum Kunstwerk, das wir immer noch durch ein anderes Medium vermittelt wahrnehmen können, beziehungsweise müssen, technisch vermittelt und verändert wahrnehmen können. Nicht so aber beim Medium, das eben selber in diesem intermediären Bereich angesiedelt ist und in dieser massenhaften Ausstrahlung zwischen Aufnahme und Ausstrahlung sich befindet und dadurch die Versuche von vornherein zum Scheitern verurteilen, dass wir als Rezipienten etwas zurückhalten, etwas festhalten. Wir gehen aufgrund der intrinsischen Beschaffenheit des Mediums Fernsehens grundsätzlich und immer leer aus. Das Aura verglüht, wie gesagt, wie der Komet. Noch einmal, das Werk hat also keinen Platz mehr, ganz zu schweigen als Weltbild. Das ist wiederum der Einsatz, dass er, nämlich Samuel Weber, sich mit Benjamin auf Kant bezieht. Denn Kant war es, der diesen Denkschritt unternommen hat, dass die ästhetischen Urteile sich insbesondere auf etwas Ästhetisches beziehen, im Unterschied von den bestimmenden Urteilen der Subsumption, dass diese Urteile, wie wenig logisch notwendig sie erscheinen mögen, sich auf Einzelnes beziehen, auf einzelne Phänomene. Und zwar auf Erscheinungen, die eben der Subsumption und der bestimmende Urteile widerstehen. Das führt zu einer Aporie der Wahrnehmung dieser Erscheinungen und bedeutet, dass die Theorie herausgefordert ist, diese Wahrnehmung als eine dislozierte, als ein dislodiertes Perzeptum zu denken. Hier kommt der Aura-Begriff wieder herein, denn die Dislokation ist nichts anderes, als dass wir statt der Emanation, Benjamin formuliert, die Aura ist eine einmalige Erscheinung einer Ferne, so nah sie sein mag, dass diese Emanation durch die Emittierung, also durch die Ausstrahlung, die technische Ausstrahlung, ersetzt wird und damit einmal mehr bestätigt wird, dass man nur mehr von einem mediaurischen sprechen kann.
Es scheint sich also mit der Kategorie des Kunstwerks das Ästhetische und damit die Ästhetik aufzulösen. Das finde ich interessant, weil doch auch von anderer Seite, etwa von Belting oder von Tento, ein Ende der Kunst oder ihrer Geschichte proklamiert wird. Sorgen die neuen Medien aber nicht für eine eigene, neue Kunst? Bis jetzt ist noch gar nicht zur Sprache gekommen, dass es neben Benjamin noch mindestens einen Ästhetiker gab, der das Medium thematisierte.
Genau, John Dewey. Er sagt, das Natürliche und das Kultivierte mischen sich, bloßer Exhibition mangelt es an einem Medium. Anders, es mangelt an Ausdruck. Das Gesicht sagt nicht nur Willkommen, sondern es leuchtet auf als Medium, und zwar, weil das ein organisches Mittel für Kommunikation von Entzücken ist, einen geschätzten Freund zu treffen. Das Medium ist also ein Mittel, aber es ist ein organisches. Nur wo Materialien als Medien gebraucht werden, gibt es Ausdruck und Kunst. Töne in einer bestimmten Anordnung werden zur Musik eben nur, wenn sie eine bestimmte Emotion ausdrücken. Dasselbe gilt für Farbe als Medium des Ausdrucks, für alles Material, das in Medien des Ausdrucks prinzipiell konvertierbar ist. Das hat natürlich mit Dueys Grundauffassung zu tun, dass die Kunst eine Unified Experience ist, ein einheitliches Erlebnis, eine einheitliche Erfahrung. Der ganze Organismus in seiner Umgebung spielt eine Rolle, sodass das Kunstwerk zu einem Teil dieses Zusammenhangs wird, diesen Zusammenhang geradezu verkörpert. Wenn der Künstler zum Organisator nun dieser Erfahrung wird, dann kann sie diese Erfahrung zu einem Medium vollständiger Kommunikation avancieren. Das ist Deweys Utopie, das mit der Aufwertung des Alltags, er spricht von Popular Music, von den Comic Strips, von Love and Crime, 1934 bitte zu bemerken, in der ästhetischen Erfahrung die Kultur, die Zukunft gestalten kann, und zwar einschließlich der Naturwissenschaft und der Technik. Matthias Vogel hat in seinem Buch Medien der Vernunft vom vergangenen Jahr versucht, das weiterzuentwickeln. Aber so wie Dewey kommt er nicht dazu zu erklären, wie die Technik spezifisch zu einem solchen Medium sich wandelt. Zur Aufwertung des expressiven Moments einer Theorie des kommunikativen Handelns ist es aber ein treffender Beitrag.
Habermas.
Aber um zur Frage nach der neuen Kunst der Medien zurückzukommen. Ich möchte zunächst sagen, dass diese Kunst des Mediums gar nicht so neu ist, wie wir oft den Eindruck haben, wenn wir auf die Kunst des 20. Jahrhunderts zurückblicken, in der sich langsam sukzessive in der Zwischenkriegszeit und nach 1945 eine Medienkunst herausbildet, sondern es gibt die Intermedien schon im 17., im 18. Jahrhundert. Das Intermedium, das Intermezzo, ist bzw. war, um genauer zu sein, ein Zwischenspiel zwischen den Schauspielakten, später den Akten der ernsten Opera seria mit ihrer sturen Abfolge von Sekko-Rezitativen und Arien. Das Intermedium verwendete Stoffe der Commedia dell'arte, also heitere bürgerliche Stoffe. Dazu kamen Allegorien, die getanzt wurden, auch anderlei formale Elemente noch dazu. Nun, aus diesem Intermedium wird sich die Opera buffa entwickeln mit Ensembles und Finali. Bei Mozart wird sogar die Opera seria dramatisiert hineingezogen. Heute, um vielleicht ein Beispiel zu konstruieren, wäre ein Intermedium etwa das Infotainment der ZIP 2 als Zwischenspiel zur langweiligen Opera seria des Product Placement der Übertragung des Opernballs. Um aber beim Fernsehen zu bleiben, man denkt bei Medienkunst, um vom Intermedium nun etwas Abstand zu nehmen, auch, vor allen Dingen tun das die Fernsehleute in den Fernsehanstalten selber, immer stärker daran, neue Gattungen zu entwickeln. Es gibt Gattungen, sofern überhaupt, denken wir an Cavell, denken wir an Weber zurück, sofern überhaupt von Gattungen die Rede sein kann. Es gibt im Großen und Ganzen Infotainment, News, Sport, Talkshows, Serien, Werbung, Übertragungen wie Hochzeiten oder Begräbnisse oder andere Dinge. Was in den letzten Jahren, genau genommen im Jahr 2000, das erste Mal versucht wurde, ist so etwas wie eine Zusammenfassung all dieser Gattungen zu unternehmen, um nichts anderes herauszubringen auf der Grundlage der neuen digitalen Bedingungen des Internets, so etwas wie eine Serie wie Big Brother, in Österreich Taxi Orange. Also, es wurde versucht, so etwas wie ein Mega-Genre zu konstruieren. Neudeutsch heißt das ein Format. Die Kategorie des Formats wäre aufzuschlüsseln hinsichtlich dessen, dass im Format nicht nur das Format im Sinne eines Speichermediums zu denken ist, sondern auch im Sinne eines einer Instanz, in der der Formbegriff noch immer am Werk ist. Aber einmal ganz abgesehen davon bleibt natürlich die Frage, ob so eine Serie wie Big Brother oder eine wie Taxi Orange in der Lage wäre, wirklich ein Genre auszubilden. Der Erfolg zunächst groß, aber dann abebbend, würde das eher verneinen. Das heißt aber nichts anderes, gibt es andere Formen, Gattungen von Medienkunst? Und diese Frage stellt sich deswegen, weil es doch traditionell eine Aufgabe war und es auch noch im Weiteren sein könnte, trotz aller Kritik und Dekonstruktion von Seiten Samuel Webers, ob nicht doch die Ästhetik als eine philosophische Theorie des Ästhetischen und der Kunst auch noch die Aufgabe hätte, in unserer Zeit eine Theorie der Medienkunst zu sein. Und die Frage ist, was bedeutet nun Medienkunst in diesem Zusammenhang? Ich sehe drei Formen von Medienkunst. Woran man heute denkt bei Medienkunst, ist die interaktive Medienkunst. Um noch einmal auf Aristoteles Bezug zu nehmen, nicht nur, dass sich technische Medien inzwischen entwickelt haben, durch die hindurch, wie immer auch verformt oder neu geformt, wir Ästheter im Sinne von Gegenständen, von Wahrnehmungsgegenständen sehen, so zeichnet sich nun diese neueste Phase in der Kunstentwicklung dadurch aus, dass die Möglichkeiten der Interaktivität in den digitalen Medien und ihren Apparaturen auch in der Kunst ausgenutzt werden. Damit ist gemeint, um ein Beispiel zu nehmen, dass etwa ein sechseckiges Podest in einem abgedunkelten Raum aufgestellt wird, mit etwa 3 Meter Durchmesser. Wir können dieses Podest betreten. Dieses Podest ist an den 6 Kanten mit transparenten Stoffbahnen ausgestattet, auf die jeweils von 6 Richtungen her Beamer Bilder projizieren. Nun, diese Bilder sind stehende, feste Bilder. Sie können aber jederzeit, wenn ein Besucher, ein User dieses Podest betritt und bestimmte Bewegungen macht, in Bewegung versetzt werden. Ich denke insbesondere an ein Kunstwerk, das vor 3 Jahren bei der Ars Electronica gezeigt wurde. Es zeigte verschiedene Ansichten eines Parks in einer kanadischen Stadt. Aber nicht nur das, es zeigte auch Personen, so sah man unter anderem eine Familie, die sich gerade zum Picknick niedergelassen hatte. Und was war nun möglich? Ich konnte, indem ich mich in einer bestimmten Weise bewegte, mit diesen Personen Kontakt aufnehmen. Natürlich war der Film vorproduziert, etwa der Streit zwischen dem Ehepaar oder das Spazieren des Großvaters auf der Seite, aber ich konnte doch bis zu einem gewissen Grad eingreifen in die Geschichte. Selbstverständlich konnte ich auch meinen eigenen Weg durch den Garten nehmen, durch entsprechende Bewegung. Die Frage ist, ob die Interaktivität die Medienkunst wirklich zu einer qualitativ neuen Kunst macht, die mit dem Medium mehr zu tun hat, als dass sie eben nur die technischen Gegebenheiten verwendet. Deswegen komme ich auf 2 andere Dispositive oder vielleicht sogar Regime von Medienkunst zu sprechen, die der interaktiven Medienkunst vorangegangen sind. Das ist einmal die Kunst der reflexiven Medienkunst und es ist andererseits die Medienkunst der Störung. Was uns bekannter ist, ist die Kunst der reflexiven Medienkunst und das ist die Kunst, die ohne, dass es die neuen digitalen technischen Medien bräuchte, es möglich gewesen ist, die Kunst mit den Mitteln in der Kunst zu reflektieren. Berühmtes Beispiel ist Edouard Manets Frühstück im Freien. Michael Fried hat es analysiert, dass der Maler sich selbst als Teil des Bewusstseins so konstruiert in das Bild, dass die Entfremdung des Betrachters in den situativen Charakter des Gemäldes Eingang gefunden hat. Also die Flachheit der Oberfläche, die Unmodelliertheit der Bereiche, die geringe Tiefe, die ausgeprägte Randkante, der rechteckige Auftrag, die elementhafte Ordnung, all das zeigen, wie wenig mehr der Maler daran glaubt, die Wirklichkeit repräsentieren zu können, vielmehr die Notwendigkeit fühlt, sich selber in dieser Entfremdung von der Realität malerisch darzustellen, ohne sich selber abzubilden. Michel Foucault hat ein Jahr später diese Analyse aufgegriffen in dem berühmten ersten Kapitel der Ordnung der Dinge, in dem er das Bild Die Hoffräulein von Velázquez in ähnlicher Weise interpretiert hat, als ein schon im 17. Jahrhundert feststellbares Zaudern, Zweifeln an der Möglichkeit der Repräsentierbarkeit durch Kunst. Wenn es so etwas gibt wie die Beschäftigung der Kunst mit ihrem eigenen Medium, das heißt mit ihren eigenen technischen Mitteln, mit ihren eigenen materiellen Mitteln, um die wiederum zur Darstellung zu bringen, dann müssen wir Bilder wie die erwähnten von Manet oder Velázquez dazuzählen. Diese Reflexionsmedienkunst ist aber weitergegangen und findet etwa Ausdruck in der Arbeit von Nam June Paik, Zen for TV, ein Buddha sieht in einen Monitor, die Kamera nimmt das Gesicht des Buddha auf und die Closed Circuit Installation ist eine Darstellung der künstlerischen bzw. der Wahrnehmungsproduktion im Sinne eben dieser Reflexion. Wichtiger scheint mir jedoch die dritte Form von Medienkunst, die auch vielleicht die kräftigsten Resultate bis zum heutigen Tag gezeitigt hat, nämlich die Medienkunst der Störung. Der Beginn war eigentlich eine Forschung seitens eines Musikers, der sich mit schalldichten Räumen beschäftigte, und zwar um herauszufinden, ob die Menschen es aushalten würden, in vollkommen schalllosen Räumen sich aufzuhalten, beziehungsweise was sie dabei erleben würden. Es handelt sich dabei um John Cage, der aus dieser Forschung, an der er teilgenommen hat, daraus dann die Konsequenz gezogen hat, um ein Stück zu komponieren, das tatsächlich nun nicht mehr im Schallstudio, sondern im lebendigen, realen Raum des Konzertsaales das Nichts darstellte, das berühmte Stück 4 Minuten 33 von 1952, und der Effekt war der, dass das Medium der Musik dargestellt würde, und zwar ganz einfach dadurch, dass keine Musik stattfand. Also, im Unterschied zur Reflexionsmedienkunst ist die Medienkunst der Störung eine des Enthaltens, eine auch, die eben das hereinbringt, was traditionell mit dem Kunstwerk und seiner Wahrnehmung nichts zu tun hat. Also eine negative Medienkunst, und daran hat sich dann eine ganze Tradition von Medienkunst geknüpft, die zunächst einmal die Komplexität des Multimedialen, also dass alle Sinne zusammentreffen, alle fünf Sinne mit Aristoteles gesprochen, also wir nehmen uns hörend, aber auch sehend, aber auch tastend in einem Konzertsaal sitzend wahr, indem wir nichts sozusagen hören. Technisch bedeutete das den Beginn der Multimediakunst in den 60er Jahren, der Happenings, der Performance-Kunst schon etwa, wenn wir denken an Velvet Underground mit den Lightshows von Andy Warhol, bis hin zur neuen elektronischen Musik, die geradezu, und Wien ist hier ein gutes Beispiel, den Ausgang nimmt von einer Selbsttätigkeit im Sinne einer grundsätzlichen Störung, wobei der Sound eben gerade von den Geräten kommt, die eben aufgrund dieser Störungsbedingungen als Medien zur Darstellung gebracht werden. Wohin auch immer die Entwicklung gehen wird, einer medienästhetischen Wahrnehmung, wohin auch immer sich das Fernsehen, das Radio, das Internet sich entwickeln wird, wohin auch immer die Medienkunst sich entwickeln wird, eines ist klar, es bedarf einer konzentrierten Auseinandersetzung mit dem, was überhaupt noch ästhetisch sein kann im traditionellen Sinne von ästhetischer Wahrnehmung innerhalb einer Kunst, die sich zunehmend mit ihren eigenen medialen Bedingungen beschäftigt.
Nun, ich glaube nicht, dass sich diese Kunst als die neue allein durchsetzen wird. Vielleicht ist sie einfach zu kompliziert.
Das ist sehr gut möglich. Auch wird sich zeigen, dass wenn überhaupt der Ansatz einer weitgehenden theoretischen Konzeption von Medienkunst tragbar ist, dass diese theoretische Konzeption auch die einfacheren, nicht technologischen Formen von traditionellerer Kunstausübung und ästhetischer Wahrnehmung einschließen wird. Thank you.